Deutschlandfunk.
Freitag, 4. März 2016. Auffingen, Oberbayern. Ayub Zlatar. Seitdem ich weiß, dass sie hinter mir her sind, habe ich mir Waffen und Munition besorgt. Ich bin ausgebildet. Habe Schießübungen durchgeführt. Mein Beitrag zum Krieg.
Jetzt ist es zu spät.
Auch für die Agenten des Landratsamtes. Sie arbeiten mit dem Geheimdienst zusammen und gängeln mich seit Wochen. In einem 11-seitigen Brief habe ich ihnen erklärt, warum ich die Waffen brauche. Dringend brauche.
Weder Verteidiger noch Angreifer. Und doch Angreifer.
Sie wollen, dass ich mich nicht mehr verteidigen kann. Der Krieg ist auch hier ausgebrochen.
21, 22, 23.
Auch der Hubschrauber ist wieder da. Genau wie am Tag zuvor.
21, 22, 23.
Sie kommen, um mich zu holen.
Angriff oder Verteidigung?
Mein Herzschlag wird langsamer. Das Klingeln hört sich nach Verhandeln an. Mein Herzschlag wird schneller.
21, 22, 23.
Angriff.
21.
Verteidigung.
22.
Angriff.
23.
Draußen warten sie auf mich.
Fronten. Krimi-Hörspiel nach dem Roman von Leonhard F. Seidel. Angelehnt an einen realen Fall aus dem Jahr 1988.
Ayub Zlatar?
Ja?
Polizeiwachtmeister Fendt. Das ist mein Kollege Stademeier.
Grüß Gott.
Wir sind auf Anordnung des Landratsamtes da, um Ihre Waffen sicherzustellen.
21, 22, 23. Verteidigung.
Es dauert keine 15 Minuten, bis sie alles leergeräumt haben. Bis alle Waffen und die Munition in die Kiste gewandert sind. Bevor ich es verhindern kann.
Da fehlen doch Waffen.
Die sind in Reparatur.
Kommen Sie doch bitte später in die Polizeiinspektion und bringen Sie den Reparaturschein. Außerdem brauchen wir noch eine Unterschrift fürs Protokoll.
Keine Verteidigung. Kein Angriff. Planänderung. Ich muss die Waffen zurückholen.
Wir wollen zuverlässige Partner.
Der 4. März 1988 war ein Freitag. Helmut Kohl war Bundeskanzler. Richard von Weizsäcker Bundespräsident. SV Werder Bremen wurde deutscher Meister. Zwei Wochen später starben in der hauptsächlich von Kurden bewohnten Stadt Halabdscha fast 5000 Menschen durch einen Giftgasangriff der irakischen Luftwaffe. Okay stand mit Okay auf Platz 2 der Top 10. Und um 14.20 Uhr begann der fünfte Teil der Serie Erbe der Väter in der ARD.
4. März 1988, Nordost-Irak, Kurdistan, Roja Özen. Vater wachte auf dem Schemel hinter der Holztür, in der Stube des Hauses, das er mit seinen eigenen Händen erbaut hatte, am Rande der Stadt. Die Finger der linken Hand sprangen über die Perlen der Misbah, die andere hielt das Gewehr. Noch vor wenigen Stunden, vor Einbruch der Dunkelheit, waren Schüsse gefallen, hatten sich seine Genossen Kämpfe mit den angreifenden irakischen Soldaten geliefert. Er sah hinüber zur Mutter, die auf der Matratze aus Stroh ruhte. Ihr Brustkorb hob und senkte sich, sie atmete gepresst. Mutter bog stöhnend den Rücken durch. Da knallte es. Vater legte das Gewehr an und zielte auf die Tür.
4. März 1988. Auffing. Markus Keilhofer. Mutter hielt die Hände vor die Augen. Noch bevor ihr die Hebamme die Nierenschale reichen konnte, quoll Schaum aus ihrem Mund, erbrach sie sich schwallartig. Zwischen Mutters Beinen der winzige Kopf mit den verklebten Haaren. Stück für Stück presste die Wehe den Körper des Säuglings hervor, kämpfte sich das Kind in die Welt, schrie blutüberströmt in den Armen der Hebamme. Mutter verdrehte die Augen, die Herztöne des Neugeborenen unregelmäßig. Die Herztöne der Mutter verstummten.
Freitag, 4. März 2016. Aufing. Roja Özen. Der schmutzige Schnee sammelt sich am Straßenrand. Wenn ein Auto vorbeifährt, weiche ich einen Schritt zur Seite, um nicht nass gespritzt zu werden. Ich drücke mich an die Hauswand, so gut es geht, mit den vollgepackten Einkaufstüten. Ich bleibe stehen. Ein Motor heult auf. Ein Wagen kommt näher.
Mist!
Dreck spritzt auf meine weiße Arzthose.
März 2016. Markus Keilhofer. Am Straßenrand, auf der anderen Seite.
Was läufst du auch wie ein Packesel mit deinen Tüten durch die Straßen? Sonst streckst du deine Nase bis zum Himmel und stolzierst, als wärst du die erste Frau vom Sultan. Was zupfst du denn so mit deinem Kopftuch herum?
Kann ich dir helfen?
Ich schiebe mein Kopftuch zurecht. Hm?
Kann ich dir helfen?
Nein, danke.
Vor mir steht ein kleines Mädchen. Ich überlege, ob ich es aus dem Kindergarten kenne. Mutter oder Vater sind nirgends zu sehen.
Lassen Sie das Mädchen in Ruhe.
Ein alter Mann hat sich vor mir aufgebaut. Ich laufe schnell davon, steige in mein Auto, schlag die Tür zu, sehe aus dem Fenster. Da ist er wieder. Ich drehe den Schlüssel herum und fahre los. Blech kracht. Mein Kopf wird nach vorne geschleudert.
Vor der Polizeiwache. Das Gute am Winter ist, dass Unkraut nicht blüht. Aber das heißt überhaupt nichts. Man muss es im Auge behalten.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich möchte einen Unfall melden.
Hauptkommissar Josef Stehr.
Roja Özen.
Bitte nehmen Sie Platz. So, einen Moment. Wie war Ihr Name noch gleich?
Roja ist.
Der Schuss unterbricht mich, stoppt die Finger des Polizisten.
Zwölf Jahre lang drüber nachdachten.
Der 12. Juli 1995 war ein Mittwoch. Helmut Kohl war Bundeskanzler, Roman Herzog Bundespräsident, Borussia Dortmund deutscher Meister. In Bayern waren Kurdenvereine aufgelöst worden und in Oklahoma City hatten Rechtsradikale 3 Monate zuvor bei einem der schwersten Bombenanschläge in der Geschichte der USA 168 Menschen getötet. Rednecks stand mit Wish You Were Here auf Platz 1 der Top 10. Und um 21.45 Uhr begann in der ARD der Brennpunkt Massaker von Srebrenica.
NATO sollen gewaltsam die Schutzzone von Srebrenica wiederherstellen, und zwar in den alten Grenzen.
12. Juli 1995. Nationalpark Bayerischer Wald. Markus Keilhofer.
Dann bräuchte ich bitte Ihre Personalausweise.
Wir gehören nicht zum Personal der besetzten Bundesrepublik Deutschland.
Da haben wir uns jetzt missverstanden. Ihre Ausweise bräuchte ich bitte.
Opa. Hier ist mein Ausweis.
Bitteschön.
Reichsausweis, Markus Keilhofer. Also, da sind die Zeltplätze und da die Stellplätze mit Strom und Wasser.
Haben Sie auch eine Kegelbahn?
In der Dusche der nackte Markus, die angezogene Großmutter mit der Bürste und dem Mohnblüten-Olivenöl. Das Wasser zu kalt. Das Wasser zu heiß.
Jetzt komm, Bulle. Sag mir nicht so rum. Stell dich nicht so an. Das Glied muss doch gewaschen werden.
Die großen Augen, die raue Bürste auf seinem Gesicht, seinem Hals, seinen Schultern, seiner Brust. Er macht die Augen zu. Wünschte sich, Mutter wäre da.
Zurück
12. Juli 1995. Jugoslawien. Ajub Zlatar. Ajub wollte endlich wieder mit seinem besten Freund Radko auf der Straße bolzen. Lager mit steinumrandeten Feuerstellen bauen. Er dachte täglich an Radko, weil er Angst hatte, ihn zu vergessen. Auch jetzt dachte der 7-jährige Ajub wieder an ihn, weil kleine Feuer auf dem Gelände der alten Fabrik loderten und Radkos Onkel sie mit einem Gewehr aus dem Haus vertrieben hatte. Sie hatten Kleider, Brot, Decken gepackt und sich den anderen Familien angeschlossen. Jetzt stand der Mond über der verfallenen Autobatteriefabrik. Seine Augen wanderten durch die mit Menschen vollgestopfte Halle, in der zwei junge Frauen beteten. Ajub wollte Mutter gerade fragen, warum die serbischen Soldaten ihnen die Beine auseinanderrissen und sich auf sie legten. Er wollte Vater fragen, warum ein Mann mit einem Stein auf seinen eigenen Kopf einschlug, bis ihm das Blut über das Gesicht lief. Doch da zog ihn Vater mit sich. Vater befahl ihm, er solle sich von Mutter und seinen Geschwistern verabschieden. Ajub verstand nicht, wollte nicht, fing an zu weinen. Er umarmte Mutter, dann riss ihn Vater von Mutter fort.
12. Juli 1995. Aufing. Roja Özen. Roja lag in ihrem Bett, das Asthmaspray griffbereit neben ihrem Kopfkissen. Sie faltete ihre Hände.
Bitte, lass mich heute durchschlafen.
Ausnahmsweise liefen im Fernsehen die deutschen Nachrichten, was allemal besser war als das Streiten ihrer Eltern, das sie mit Tränen in den Schlaf begleitete. Wenn Mutter vom Elternabend zurückkam und nichts verstanden hatte, dann wünschte sie sich, ihr Bruder Serhat würde lauter schnarchen, um die Stimmen nicht mehr hören zu müssen. Mutter erzählte oft von den starken Frauen in ihrer Heimat, die für die Freiheit kämpften. Wenn Roja nachfragte, Namen oder Orte wissen wollte, zog sich Mutter das bunte Kopftuch mit den Blumen fester über die lang dunkelbraunen Haare.
Erzähle ich dir später.
Roja wollte Ärztin werden. Die Geister aus der Vergangenheit und Krankheiten wie Asthma vertreiben.
Freitag, 4. März 2016. Auffing. Ich gehe direkt auf den Eingang der Polizeiwache zu. Das nach vorne sehen strengt an. Der Kiefer spannt.
20.
Die Treppe hinauf, 20. Stufe für Stufe.
23.
Das blaue Schild mit weißer Schrift. Polizei. 25. Verräter. Die kalte Türklinke. Wie der Griff meines Colts. Die aufrechten. Die Patronen. Metall. Stark. Auf ewig gegossen in Metall. Hinter der Glasscheibe sitzt ein Wächter in Uniform, funkt. Rauschen dringt zu mir durch die durchsichtige Wand. Jetzt das Zeichen. Finger an den Kopf.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ruhig. Lächeln. Die Eintrittskarte. Der Wächter lässt mich passieren. Zimmer Nummer 7, rechts am Ende des Ganges, haben sie gesagt. 27. 28. Jetzt drehe ich mich um, weil meine Zukunft vor mir liegt. Ich aus dem Sichtfeld des Wächters bin. Die nächste Tür. Der Griff warm.
29. 30.
Ich öffne die Tür. Die zwei Lakaien sitzen an ihren Schreibtischen, vornüber gebeugt, über meinen Waffen, meiner Munition.
31. 32.
Das Kreuz an der Wand. Blut, Leiden, Christen, Serben. Vaters Kopf, die Kalaschnikow.
Gebt mir meine Waffen zurück.
Ich greife mit der Hand nach dem Colt auf dem Tisch.
Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
Der 21. September 2001 war ein Freitag. Gerhard Schröder war Bundeskanzler, Johannes Rau Bundespräsident, der FC Bayern München deutscher Meister. Die afghanischen Taliban weigerten sich, Osama bin Laden an die USA auszuliefern. Und das Oktoberfest wurde 11 Tage nach 9/11 erstmals seit 1950 ohne das traditionelle O-Zapft-Is eröffnet. Die No Angels standen mit There Must Be an Angel auf Platz 1 der Top 10. Und der Wochenendkrimi im Fadenkreuz begann tags darauf um 20.15 Uhr im ZDF.
September 21, 2001, im Wohnzimmer. Markus Keilhofer. Großvater und Großmutter im Sessel.
Da, pass auf.
Im Fernseher ein rauchender Turm. Ein Flugzeug fliegt rein. Feuer, Staub, Turm bricht zusammen.
So ein Turm stürzt nicht von einem Flugzeug ein.
Na, wer braucht Torbomben? Alles gesteuert von den Amis.
Oma? Was war eigentlich mit Mutter?
Es gibt Sachen, die man nie erfahren.
September 21, 2001. Auffing Roja Özen. Es klopfte. Mutter kam heran, gab Roja einen Abschiedskuss, ging putzen. Ohne Kopftuch.
September 21, 2001, München, Ayub Zlatar. Ayub wollte bei der Großmutter bleiben, die ihm Essen, Trinken, Geld, einen Kuss gegeben hatte. Den letzten Kuss hatte ihm seine Mutter beim Abschied aus dem Lager gegeben. Der Geruch von Feuer stieg in seine Nase. Er hörte die schreienden Frauen, Kinder und Männer.
Verehrte Fahrgäste, wir erreichen München Hauptbahnhof. Es werden alle Anschlusszüge erreicht.
Der 13-jährige Ayub stürmte aus dem Zug, hastete in der langgezogenen Halle davon. Sein Herz pochte im Takt seiner Schritte. Hände griffen nach ihm. Er schlug um sich, versuchte sich loszureißen. Die Soldaten hielten ihn fest. Ayub schrie. Die Umstehenden glotzten. Der Soldat ließ ihn los, beugte sich zu ihm hinunter, stierte ihn an. Das rote Gesicht, rot wie auf der Fahne der Serben, Blut. Sagte etwas zu ihm. Ayub verstand kein Wort. Hände packten ihn am Arm, zerrten ihn an den Gleisen entlang zu einer Tür. Ayub zuckte zurück. Ein dritter Soldat öffnete die summende Tür. Ayub stemmte sich mit den Füßen dagegen. Die Soldaten schleiften ihn in den Raum. Sie drückten ihn auf eine Holzbank vor einer Theke. Ließen ihn keine Sekunde aus den Augen. Bilder aus der Vergangenheit drängten in die Zelle. Die Männer und die Jungen vor der zerlöcherten Hauswand, ohne Schuhe, mit schwarzen Füßen. Einer pisst sich in die Hose. Die Soldaten mit gezückten Gewehren. Ayub machte einen Satz nach vorne, sprintete an dem Rotgesichtigen vorbei. Der andere versuchte ihn zu stoppen. Er stürzte, knallte mit dem Kopf auf die Fliesen. Blitze. Knie drückten auf seinen Rücken, drückten ihn zu Boden. Ayub schloss die Augen.
Freitag, 4. März 2016. Unter den Schreibtisch. Vom Raubtier übersehen werden. Schüsse. Glas splittert. Polizist. Schusswunde. Blutaustritt.
Verschwinde durchs Fenster!
Ich muss ihn stoppen. Esther braucht mich noch. Schüsse. Schreie. Denk an was Schönes. Esther. Erbil. Keine Zeit. Fenster auf. Das Fensterbrett. Sprung. Bayerisches Rotes Kreuz. Kreisverband Erding. Einsatzleitung. Einsatzbericht, 4. März 2016. Alarmzeit, 10.40 Uhr. Einsatzort, Polizeiinspektion Auffing. Art des Schadensfalles, Schießerei in der Inspektion und im Hof. Bei Eintreffen des ersten Rettungswagens wird im Hof noch geschossen. Ein toter Beamter liegt in den Inspektionsräumen. Kopfschuss.
Ein Beamter mit schwachen Lebenszeichen in den Inspektionsräumen. Thorax. Ein Beamter mit schwachen Lebenszeichen im Nachbarhaus. Bauchthorax. Ein Beamter mit mehreren Durchschüssen im Körper. Ein Beamter hat nach Flucht durch Fenster mehrere Wunden. Schock. Täter liegt schwer verletzt mit Kopfschuss auf der Treppe.
Samstag, 5. März 2016. Mein Kopf dröhnt, meine Zunge brennt. Im Haus ist es leise. Esther ist im Kindergarten, Erbil ist im Krankenhaus und arbeitet. Bilder, Erinnerungen. Ayub slattert in meiner Praxis. Ich habe ihm eine Überweisung für die Psychiatrie ausgestellt. Die Schüsse, die verletzten Polizisten, wie viele es wohl überlebt haben. Ich empfinde nichts, keine Trauer, keinen Schmerz, keine Wut. Fühle mich unendlich leer, obwohl mein Kopf voller Bilder ist.
Süddeutsche Zeitung. 29-jähriger Bosnier richtet in der Aufhinger Dienststelle ein Blutbad an. Aufhing. Der bosnische Staatsangehörige Ayub Slata, 29, hat gestern Vormittag in Aufhing drei Polizisten erschossen, einen vierten schwer und einen weiteren leicht verletzt. Er schwebt in akuter Lebensgefahr. Der Staatssekretär im bayerischen Innenministerium nannte das Blutbad bei einer Pressekonferenz die Tat eines Verrückten. Nunmehr werde im Landratsamt Erding, das vor 4 Jahren dem Täter die Waffenbesitzkarte ausgestellt hatte, eine gründliche Untersuchung stattfinden. Der Innenminister ordnete eine umfassende Untersuchung der waffenrechtlichen, ausländerrechtlichen und unterbringungsrechtlichen Fragen an.
Sonntag, 6. März 2016. Mein Kopf dröhnt noch stärker. Meine Zunge ist angeschwollen. Innere Leere drückt auf meinen Bauch.
Wie geht's dir? Hast du Hunger?
Erbil streicht mir über den Rücken.
Möchtest du vielleicht eine Linsensuppe essen? Sag doch was.
Ich kann nicht. Ich will nicht mit meinem Mann sprechen.
Münchner Merkur. Auch 2 Tage nach dem Massaker in der Polizeiinspektion herrscht in Aufhing noch großes Entsetzen. Der sinnlose Tod der Polizisten hat bei vielen Bürgern abgrundtiefen Ausländerhass aufsteigen lassen. Mitbürger anderer Nationalitäten wurden auf offener Straße bespuckt und als Mörderschweine beschimpft.
März 2016. Im Krankenhaus. Hier riecht's wie bei den Großeltern im Schlafzimmer.
Grüß Gott, Herr Özen.
Ich drücke den Aufnahmeknopf meines Smartphones.
Was wollen Sie von mir?
Warum war Ihre Frau eigentlich während dem Attentat auf der Polizeiwache?
Redaktion der Lokalzeitung.
Du weißt also was über das Attentat, Markus?
Ja.
Und das wäre?
Wisst ihr schon, dass da noch jemand auf der Wache war?
Wer soll das gewesen sein?
Die Ärztin mit dem Kopftuch.
Roger Özen?
Sieht fast so aus, als hätten die 2 Terroristen das miteinander geplant.
Hast du Beweise?
Aufnahmen hab ich. Und die Kollegen wissen's auch.
Kollegen? Von deiner Partei?
Von der Polizei.
Montag, 7. März 2016. Bilder, durchsiebt von Schüssen, blutverschmiert. Der Notarzt hat mir Valium gespritzt. Zur geschwollenen Zunge sind Bläschen dazugekommen. Die Wundenstellen liegen wie Krater in meiner Lippe, im Rachen, im Gaumen. Herpes. Unter dem Einfluss der Medikation dämmere ich immer wieder weg. Bilder, Blutstropfen. Im Schnee, auf dem Boden, der Treppe, dem Geländer, Schreie.
Daheim im Kinderzimmer. Das Päckchen mit dem Pulver raus. Rein in die Nase. Und später kriegt die Frau Doktor ein Geschenk von mir höchstpersönlich.
Dienstag, 8. März 2016.
Verdammt nochmal, Roger, sprich doch endlich mit mir.
Ich kann nicht. Die Bilder lähmen meine Zunge.
Soll ich deine Eltern anrufen? Oder Traudel?
Traudel steht vor der Tür. Und auf der anderen Straßenseite Markus Keilhofer.
Komm rein. Hast du das schon gesehen?
Sie zeigt auf den Briefkasten. Ein Aufkleber. Gibt Drogen keine Chance. Aber anstelle von Drogen ist Islam eingefügt worden.
Ach,
beim Abkratzen des Aufklebers schneidet mich was in meinen Finger. Eine Rasierklinge. Blut tropft in den weißen Schnee. Der Schmerz hat etwas Vertrautes. Ich nehme den Finger in den Mund, der sich langsam mit der warmen, nach Eisen schmeckenden Flüssigkeit füllt. Mir wird übel. Traudel reicht mir ein Taschentuch. Mir wird schwindelig. Meine Füße geben nach. Ich lasse das Taschentuch fallen.
Wahrscheinlich haben sie dich damit gar nicht gemeint. Hier. Trink was.
Danke.
Heute ist eine Morddrohung bei uns im Gesundheitsamt eingegangen. Und weißt du warum? Weil sie denken, wir wären schuld an den Polizistenmorden. Hätten wir ihm das Gutachten für den Waffenschein ausgehändigt, dann hätte er die Polizisten nicht ermordet. Sag mal, warst du wirklich auf der Wache?
Warum?
Weil es mich halt interessiert.
Ja, wegen meinem Unfall. Haben dem Amokläufer 2 oder 4 Polizisten die Waffen abgenommen? Landrat und Staatsanwalt sagen was anderes als der Pressesprecher der Polizei Erding.
Ich muss jetzt. Meine Mittagspause ist vorbei. Aber ich finde das raus für dich. Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun?
Danke. Nein.
Dass du überlebt hast. Kaum zu glauben.
Ohne auf den Boden zu sehen, bücke ich mich nach dem Taschentuch, das mir vorhin aus der Hand gefallen ist. Es ist verschwunden. Wie Keilhofer.
8. März 2016. Im Keller. Ein Drittel Heizöl. Zwei Drittel Benzin. Den Lappen in die Flasche. Vielleicht habe ich Glück und es erwischt sogar einen von den Bombenlegern.
Seit Tagen bin ich nicht mehr draußen gewesen. Und kurz nach Mitternacht gehe ich durch die Straßen, über die hölzerne Brücke, unter der der Bach plätschert. Als ich auf dem Volksfestplatz bin, höre ich Schritte, drehe mich aber nicht um, geh weiter, atme durch. In der Ferne ein Streifenwagen mit Blaulicht. Mein Herz klopft so stark, dass mein Kopf zittert. Ich versuche mich zu beruhigen, will zurück nach Hause. Ich höre wieder die Schüsse, sehe Ayub vor mir, der mich mit seinen geweiteten Pupillen anstarrt. Den angeschossenen Polizisten, der schwer verletzt um Hilfe funkt. Der Druck auf meiner Brust wird stärker. Ich öffne die Haustür und drehe mich noch einmal um. Da steht Keilhofer mit seiner schwarzen Armeemütze. Der Rauch seiner Zigarette malt Fragezeichen.
Roger?
Wo warst du? Du sollst dich doch schon.
Mittwoch, 9. März 2016. Trauerfeier in der Turnhalle der Grundschule.
Im Namen der Familien möchte ich Ihnen allen dafür...
Der Innenminister begrüßt die Anwesenden, die Angehörigen der Opfer, die Kollegen. Ich kenne die Turnhalle. Hier habe ich Brennball gespielt. Heute hat die Halle ihr Gesicht komplett verändert. Die Menschen drängen sich am Rande der Halle. Blicke treffen mich. Ich versuche aufrecht stehen zu bleiben, obwohl meine Knie weich werden. Ich werde wieder zu der kleinen Roger, wie damals im September 2001, als ein Junge auf dem Schulhof fragte, ob ich eine Terroristin bin.
Heute nehmen wir Abschied. Wir werden Sie nicht vergessen.
Ich sehe nach vorne, zur Ehefrau und den Söhnen meines Lebensretters. Die Tochter eines Polizisten weint, ihre Mutter greift nach ihrer Hand.
Mögen Sie in Frieden ruhen.
Zu Hause bete ich. Auf dem Teppich breche ich zusammen.
Münchner Merkur. Polizisten retteten junge Frau vor dem Massaker. Aufhing. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich zum Zeitpunkt des Blutbades auch eine Frau in der Polizeiwache befunden, die gerade zu einem Unfall vernommen wurde. Ihr Leben verdankt die Frau wohl in erster Linie zwei Polizisten. Nachdem die tödlichen Schüsse in der Polizeiwache gefallen waren, feuerte Polizeihauptmeister Josef Stehr auf den Attentäter und hielt so unter Einsatz seines Lebens für seinen Kollegen den Weg frei, damit dieser die Frau in Sicherheit ins Freie bringen konnte. Ihre Identität wurde von der Polizei nicht bekannt gegeben.
Mittwoch, 9. März 2016.
Guten Tag, Frau Hüsen. Ich bin Hauptkommissar Erwin Spohr und das ist Kommissar Jakob Nascher.
Tag.
Wir sind von der Kriminalpolizei Erding, Abteilung Staatsschutz. Dürfen wir bitte reinkommen?
Danke, reicht.
Wie kann ich Ihnen helfen?
Frau Hüsen, wir hätten lediglich ein paar Fragen an Sie.
Wir haben bereits Tatverdächtige befragt. Was denken Sie, warum wir hier beisammen sitzen?
Vielleicht möchten Sie herausfinden, was sich auf der Polizeiwache zugetragen hat.
Die Leute sagen, Sie seien sehr gläubig. Gehen Sie manchmal zum Beten in die Moschee?
Eigentlich nie.
Warum?
Erstens habe ich viel zu tun. Zweitens weiß ich nicht, ob Frauen dort beten dürfen. Und drittens bete ich lieber alleine.
Hat Ihr Vater etwas dagegen?
Mein Vater? Der hat mit Religion nichts am Hut. Am liebsten wäre ihm, wenn ich mein Kopftuch ablegen würde.
Ich jedenfalls kann sehr gut verstehen, wenn man etwas gegen die Islamisierung in der Türkei unternehmen möchte. Und wenn es das Militär schon nicht schafft.
Ich weiß nicht, worauf Sie...
Und gegen den Krieg, den Erdogan derzeit gegen das kurdische Volk führt.
Die Situation in der Türkei ist äußerst verfahren.
Unterstützen Sie den Kampf Ihres Vaters gegen diese Ungerechtigkeit?
Ich bin unpolitisch.
Ach so. Sie haben eine Petition für das Bleiberecht einer Kurdin unterschrieben, die an PKK-Demonstrationen teilgenommen hat.
Vor 5 Jahren, in einem Anfall von Nostalgie.
Sagen Sie, wollen Sie gar nicht wissen, worum es geht?
Um den Brandanschlag auf die Moschee gestern Nacht. Dort wurde PKK an die Hauswand gesprüht.
Waren Sie gestern Nacht zu Hause?
Der Spaziergang. Schneematsch. Das Blaulicht. Ich versuche klar zu denken. Wenn ich die Wahrheit sage, kommt das einem Geständnis gleich. Wenn ich verneine, kann ich wegen einer Falschaussage belangt werden und mache mich gänzlich unglaubwürdig.
Ich verweigere die Aussage.
Haben Sie sich kürzlich verletzt?
Ich ziehe meinen Pulli über meine rechte Hand. Noch im selben Moment ärgere ich mich darüber.
Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.
Der Kommissar legt einen Plastikbeutel mit einem Taschentuch auf den Tisch.
Dürften wir eine DNA-Probe nehmen?
Warum?
Na, wo waren Sie gestern Abend?
Ich verweigere die Aussage.
Und ich empfehle Ihnen, sicher einen Anwalt zu nehmen.
Münchner Merkur. Landratsamt mahnte zu größter Vorsicht. Aufhing. Der Landrat von Erding hat alle Vorwürfe gegen sein Amt entschieden zurückgewiesen, wonach der Tod der drei Polizisten hätte verhindert werden können, wenn das Landratsamt schneller gehandelt hätte. Der Ablauf des Verwaltungsvorgangs stehe in keinerlei kausalem Zusammenhang mit der schrecklichen Mordtat an dem Polizisten.
März 2016, im Kinderzimmer. Die Uniform aus dem Schrank geholt, aufs Bügelbrett, heißer Stahl auf königlichem Zwirn, rein in die Uniform, zuknöpfen, das rote Tempelritterkreuz in den Kragen bohren, das eiserne Kreuz vom Großvater findet seinen Platz daneben, Handy und Ladegerät, Taschenlampe, Kabelbinder, Pfefferspray und die Pistolen.
Donnerstag, 10. März 2016.
Roger, wach auf.
Ich verstehe nicht, was los ist. Komm nur langsam zu mir.
Wach endlich auf, Roger.
Der Hangover der 2 Schlaftabletten.
Unsere Autoreifen wurden zerstochen.
Was?
Ja, außerdem lag heute Morgen ein Schweinekopf vor unserer Tür.
Erbil sieht mich aus verquollenen Augen an, die wütend aufblitzen.
Hier, lies.
Wir jagen dir und deinem Kameltreiber eine Kugel in den Kopf. Genau wie diesem Irren. Und dein Kopftuchmädchen ficken wir, bis ihm der Koran wieder zur Nase herauskommt.
Ich kann das nicht mehr. Ich nehme Esther und fahre mit ihr zu meinen Eltern.
Erbil, nein, warte!
Was? Mit dem Ganzen hier bringst du uns und Esther, uns alle in Gefahr.
Donnerstag, 10. März 2016, in der Arztpraxis. Es ist Punkt 9 Uhr. Ich ziehe meinen Arztkittel an. Das Schild von 7. bis 9. März wegen Krankheit geschlossen, reiße ich herunter. Um 10 Uhr bereite ich mir die zweite Tasse Kamillentee zu, weil das Wartezimmer immer noch leer ist.
Frau Sen, Sie sind festgenommen. Verdacht auf Bildung einer terroristischen Vereinigung.
In Handschellen gehe ich die Treppenstufen zur Polizeiwache rauf. Trete auf die Blutsprengsel, die sich zu einer roten Decke verdichten. Schlimmer als beim letzten Mal kann es nicht werden. Das Blut, der Schmerz, die Angst. Hätte ich Ayub Slatter nur zwangs eingewiesen.
Also gut. Vernehmungsprotokoll. Donnerstag, 10. März 2016, 21.26 Uhr. Vernommen wird die Verdächtige Frau Roja Özen, geboren am 4. März 1988 in Halabja, Irak, wohnhaft in Aufing. Bitte, erzählen Sie uns, was sich vorletzte Nacht ereignet hat.
Ich war zu Hause.
Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zur Polizei beschreiben?
Normal.
Waren Sie vorletzte Nacht in der Moschee?
Ich war erst zweimal in der Moschee. Einmal am Tag der offenen Tür und einmal zu einem Treffen der Flüchtlingshilfe.
Und hatten Sie in der letzten Zeit häufig Kontakt mit Ihrem Vater?
Ich weiß nicht mal, was er die letzten Jahre getrieben hat, wenn Sie das meinen.
Ihr Vater war von Mai bis April 2007 in Straßburg an einem Hungerstreik zur Unterstützung von Abdullah Öcalan beteiligt, dem Führer der PKK. Ist es richtig, dass Sie sich damals als Anwältin Ihres Vaters ausgegeben haben?
Ich wollte ihn nach dieser Sache nur im Krankenhaus besuchen. Das war ein Fehler.
War der Anschlag auf die Moschee auch ein Fehler?
Natürlich war das ein Fehler, aber ich habe nichts damit zu tun.
Wie erklären Sie sich dann, dass wir Brandbeschleuniger in Ihrer Garage gefunden haben?
Warum sollte ich als Muslime eine Moschee anzünden?
Wurde das Material von Hintermännern geliefert?
Es gibt keine Hintermänner.
Ist es richtig, dass Sie Ayub Slatar kennen?
Er war einmal in meiner Sprechstunde.
Finden Sie das nicht ungewöhnlich, dass Sie so viele strenggläubige muslimische Patientinnen haben?
Ich denke, weil ich selber Muslima bin.
Haben Sie mit dem Onkel von Ayub Slatar in Bosnien telefoniert?
Ja, als Ayub Slatar in meiner Praxis war und ich ihn in die Psychiatrie einweisen wollte.
Wussten Sie, dass sein Onkel Oberhaupt eines Islamistendorfes ist?
Nein, woher sollte ich?
Wussten Sie, dass Ayub Slatar bei einer kurdischen Familie zur Untermiete gewohnt hat?
Nein,
Möglich.
Sind die Frau und Tochter des Vermieters ihre Patienten?
Aufing ist eine Kleinstadt.
Ja, ist es richtig, dass vor allem strenggläubige muslimische Frauen aus ganz Bayern zu ihnen kommen?
Ja, was ist daran so ungewöhnlich?
Na, wussten Sie, dass diese Familie Terroristen unterstützt?
Ich bin gläubige Muslima und überzeugte Demokratin.
Ist das Ihr Taschentuch?
Es ist ein Papiertaschentuch. Woher soll ich das wissen?
Haben Sie es vor der Moschee verloren?
Ich war das nicht.
Münchner Merkur. Behörden warnten Polizei vor unvorhersehbarer Reaktion des Amokläufers. Ende Oktober letzten Jahres hatte der Bosnier Ayub Slata einen Antrag auf Erteilung eines Waffenscheins gestellt. Seine mündliche Begründung habe die Sachbearbeiterin dazu veranlasst, das staatliche Gesundheitsamt Erding zu informieren, weil sich Slata persönlich bedroht fühle. Die Beurteilung ergab, infolge seiner gesundheitlichen Veränderung ist Slata für die Erteilung eines Waffenscheins nicht geeignet. Ausdrücklich betonte das Gesundheitsamt jedoch, dass der Bosnier nicht in einer akuten psychotischen Art erkrankt ist, dass etwa ein Handlungsbedarf besteht. Eine Woche später wurde ihm mitgeteilt, dass ihm kein Waffenschein erteilt und die Waffenbesitzkarte entzogen würde. Am 2. März wurde nach Angaben des Landrats beim Amtsgericht Erding die Wohnungsdurchsuchung bei Ayub Slata beantragt. Die Polizeibeamten wurden wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht abzusehen sei, wie Slata reagieren würde und dass deshalb größte Vorsicht geboten sei.
März 2016. Der Mond strahlt bleich in die Zelle. Ich habe die Decke von der Pritsche genommen, gefaltet und auf den Boden gelegt. Ich knie nieder. Beginne mit dem Gebet. Versuche mich aufrecht hinzustellen. Setze mich wieder auf die Pritsche. Fahr mir mit den Händen über das Gesicht.
Sie können gehen.
Jetzt?
Ja. Ihre Mutter hat eine Kaution hinterlegt. Sie melden sich morgen wieder bei uns, ja? Es kann sein, dass Ihr Vater die nächsten Stunden nicht überlebt.
Was?
Tut mir leid. Mehr dürfen wir Ihnen nicht sagen.
Was ist mit Jabo?
Vor dem Krankenhaus steht mein Bruder Serhat und raucht.
Verschwinde!
Er wirft die Kippe auf den Boden, tritt sie mit der Sohle aus, bis sich der Tabak auf dem Asphalt verteilt hat.
Du bist schuld.
Bruder, bitte lass mich einfach zu ihm.
Vergiss es, sonst regt er sich noch mehr auf.
Aber Bruder!
Bruder, geh doch beten! Dass es Jabo wieder besser geht. Aber lass uns in Ruhe.
Ich schaue in sein Gesicht, sehe das Alter. Vereinzelte Falten, ein graues Haar. Ich öffne den Mund, schließe ihn wieder, weil es zu sehr schmerzt. Da verschwinden das graue Haar und die Falten in Serhats Gesicht. Ich schrumpfe. Mein großer Bruder thront über mir. Ich schließe meinen Mund, ohne etwas gesagt zu haben. Meine Zunge, mein Mund haben sich zu sehr ans Nichtsagen gewöhnt. Ich drehe mich um und gehe. In der Moschee sind alle Fenster hell erleuchtet. Die Tür ist weiß, ausgewechselt nach dem Anschlag. Ich versuche mir die Worte, die mir schwer genug fallen, zurechtzulegen. Ich warte. Das Feuer hat die Leitung verschmort.
Ja, Mann. Die Frau Doktor.
Markus Keilhofer öffnet die Tür.
Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs und der wichtigsten Schwellenländer.
Der 25. Juni 2007 war ein Montag. Angela Merkel war Bundeskanzlerin, Horst Köhler Bundespräsident, der VfB Stuttgart deutscher Meister. Und in Bagdad war Ali Hassan al-Maschid wegen des Völkermordes an den nordirakischen Kurden gerade zum Tode verurteilt worden. Sido stand mit Schlechtes Vorbild auf Platz 23 der Charts und in Lille wurde der Science-Fiction-Thriller Chrysalis Tödliche Erinnerung uraufgeführt.
Juni 2007 im Auffinger Forst, Ayub Slatar. Die große Eiche bohrte sich vor ihm in den Himmel. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Ayub muss an seine Geschwister denken. Nicht einmal in den Massengräbern waren sie gefunden worden. Nach und nach sprenkelte sich der Himmel schwarz. Krähen kreisten in der Luft. Einige landeten. Die Äste bogen sich unter ihrem Gewicht, wippten auf und ab. Ein großes Tier thronte ganz oben im Baumwipfel. Ayub zielte, drückte ab. Die Krähe stürzte in die Tiefe.
10. März 2016 in der Moschee.
Na los, rein da.
Keilhofer zieht mich in den Vorraum.
Los!
Der Imam kauert in Gebetsstellung vor mir. Er wagt es nicht aufzusehen.
Los!
Seine Arme sind mit Kabelbindern auf den Rücken gefesselt. Den Kopf auf dem grünen Teppich abgestützt. Keilhofer drückt sich an mich, schiebt mir die Pistole in den Mund.
Wenn du denkst, du kannst dich bei deinem Mohammed einschleimen, dann hast du dich aber gewaltig getäuscht.
Metallisch schmeckendes Blut in meinem Mund.
Du glaubst wohl, dass in unserem Land alles verhandelbar ist. Vergiss es.
Mustert mich von oben bis unten. Er stößt mich neben den Imam in die Gebetsnische.
Runter mit dir! Du hältst besser dein Maul. Oder glaubst du, dein Mohammed weiß nicht, dass du von der PKK bist? Dass du den Mord an ihren Kindern in der Türkei unterstützt? Du hast dem Amokläufer auf der Polizeiwache geholfen, 3 unschuldige Polizisten umzubringen.
Nein.
Ja? Herr Hauptkommissar? Ich fordere die sofortige Abschaltung der lebenserhaltenden Maßnahmen des Attentäters Ayub Slatar.
Ich überlege, was ich über Keilhofer weiß.
Und wie das geht? Wenn nicht, wird unser Land um mindestens einen Gefährder ärmer sein.
Was die Leute über ihn erzählen.
Außerdem soll ein Journalist in die Moschee kommen. Mit Kamera und Laptop.
Mutter bei der Geburt verstorben.
Was sie dafür kriegen? Der Imam kann gehen. Hoca Özen bleibt.
Ich spüre Esthers weichen, zerbrechlichen Körper auf meinem Schoß.
Und ich will ein vollgetanktes Fluchtauto.
Legt auf.
Würden Sie Ihre Mutter auch so behandeln, wenn sie noch leben würde?
Keilhofer reißt mich herum, sein Gesicht direkt vor meinem.
Wenn du jetzt irgendwelchen Blödsinn machst, dann... Und du, stell dich hier vor der Tür auf.
Keilhofer öffnet die Tür einen Spalt. Die Strahler blenden. Braune Halbschuhe treten in die Tür. Der Journalist. Keilhofer gibt dem gefesselten Imam einen Tritt, dass er nach draußen stolpert. Ein Polizist zieht den Imam von dem Eingang der Moschee weg und bringt ihn in Sicherheit. Keilhofer zieht die Tür ins Schloss, sperrt mehrfach ab und fordert den Journalisten auf, alles für die Aufnahme aufzubauen. Keilhofer drückt mir wieder die Waffe an den Kopf. Das erste Foto. Er drückt die Pistole fester an meinen Kopf. Ein zweites, drittes, viertes Foto. Der Journalist soll sie auf seinen Blog und seine Facebook-Seite hochladen. Mit dem Text: Markus Keilhofer rächt die 3 ermordeten Polizisten. Roja Özen hat die Tat mit dem muslimischen Attentäter Ayub Slatar geplant und durchgeführt. Sie ist mitschuldig an dem Tod der aufrechten Mitglieder unserer Gesellschaft. Das Handy unterbricht Keilhofers Worte. Er geht ran. Wieder die Polizei. Verhandlung.
Wenn Sie die lebenserhaltenden Maßnahmen von Ayub Slatar nicht abschalten, wird es Tote geben.
Heute wird gefeiert, ab morgen wieder gearbeitet.
Der 31. Mai 2013 war ein Freitag. Angela Merkel war Bundeskanzlerin, Joachim Gauck Bundespräsident, der FC Bayern München deutscher Meister. Und Anfang des Monats hatte der Prozess gegen die NSU-Terroristin Beate Zschäpe und 3 Unterstützer begonnen. Xavier Naidoo veröffentlichte sein Album Bei meiner Seele und auf BR Alpha lief Folge 12 der Mythen des klassischen Altertums Antiope.
31. Mai 2013 im Schützenhaus, Ayub Slatter. Sein Herzschlag war so übermächtig, dass er bis in seinen Kopf wummerte. Dort am Ende des Schießstandes, wo ansonsten die schwarzen Zielscheiben mit den Zahlen von 6 bis 9 hingen, hing heute eine Mannscheibe in militärischem Flecktarn. Eine Hand auf seiner Schulter. Franz stand vor ihm.
Und? Bist du aufgeregt?
Hinter Franz standen noch andere Schützenkollegen.
Vor einem Jahr bist du zu uns gekommen. Wir haben sofort gesehen, dass du schießen kannst. Und ich weiß, dass die Mannscheiben eigentlich verboten sind. Aber es ist halt unser Ritual, dass zum Einstand darauf geschossen wird.
Ayub sieht nach vorn. Der Soldat in der Tarnuniform. Sieht den Skorpion mit dem Maschinengewehr in der Hand, das auf den Kopf seines Vaters gerichtet ist. Ayub setzte die Waffe an, sein Blick verfing sich im geriffelten Lauf, der vor seinen Augen verschwamm, kniff die Augen zusammen, zielte auf den Soldaten, entsicherte, drückte ab.
März 2016 im Fluchtauto. Der Journalist sitzt am Steuer, ich mit Keilhofer auf der Rückbank des Autos. Seine Pistole an meiner Schläfe.
Jetzt rechts lang. Zum Jugendzentrum, zum Zeckenverseuchten.
Es ist bestimmt ein Peilsender am Auto. Die Polizei wird...
Halt's Maul!
Er packt meine Haare, schiebt das Kopftuch weg, zwingt mich, ihm ins Gesicht zu sehen.
Selbst wenn? Ich hab immer noch euch.
Keilhofer öffnet seine Tasche, holt eine Maschinenpistole raus.
Heute werden alle erfahren, was ich für unsere Gesellschaft geleistet habe.
Wir fahren über die Kreuzung am Getränkemarkt vorbei, nähern uns dem Jugendzentrum.
Jeder der Jugendlichen dort hat eine Mutter, die zu Hause auf ihn wartet. Sofern sie noch am Leben ist.
Halt endlich dein Maul!
Wir fahren links am Stadttor vorbei. Gleich haben wir das Jugendzentrum erreicht. Der Scheinwerfer eines entgegenkommenden Wagens leuchtet Keilhofer an. Die Schweißtropfen auf seiner Oberlippe, seine pulsierende Halsschlagader. Das Auto hält an. Wir sind da.
Was hätte Ihre Mutter wohl zu dem gesagt, was Sie hier tun?
Aussteigen!
Schweiß glänzt auf Keilhofers Stirn. Er drückt mir die Pistole auf die Brust. Seine Hand zittert. Ich schaue in den Nachthimmel. Von der Mondsichel, schwach erleuchtet. Die Sirenen und der ratternde Hubschrauber holen mich zurück. Ich spüre die Waffe auf meiner Brust. Ich sehe den roten Punkt auf Keilhofers Stirn. Sie hätte sie verachtet.
Fronten. Krimi-Hörspiel nach dem Roman von Leonhard F. Seidel. Angelehnt an einen realen Fall aus dem Jahr 1988. Mit Halima Ilter als Roja Özen, Jan Bülow als Markus Keilhofer, Antonie Stankovic als Ayub Slatter und Abak Safaerat als Chronistin. In weiteren Rollen Mirko Böttcher, Sübede Bulut, Robert Frank, Alia Hamza, Helene Herwig, Mahir Karakoyun, Eliot Karo, Christoph Kriegs, Philipp Lind, Inka Löwendorf, Murat Seven, Heide Simon, Tilman Strauß, Jördes Trauer, Max Urlacher, Timo Weißschnur und Christoph Srenner. Besetzung Jutta Komnick. Regieassistenz Susan Schütz. Ton und Technik Alexander Brennecke und Christoph Richter. Hörspielbearbeitung und Regie Eva Solloch. Dramaturgie Sebastian Klauke. Deutschlandfunk Kultur 2025.